WDR 5. Alles in Butter. Das Magazin fürs Genießen. Mit Elif Schenel und Helmut Grote.
Hallo, herzlich willkommen. Wir gratulieren heute einem Mann, der aus der deutschen Genusswelt nicht mehr wegzudenken ist. Er ist ein bayerisches Raubein auf seine Art. Er hat eine große Begeisterungsfähigkeit und Finesse, wenn es um Essen, Trinken und eben ums Genießen geht. Alfons Schubeck ist in dieser Woche 70 Jahre alt geworden und Helmut Grote hat den Sternekoch zu einem Interview getroffen in München. Wie war das Treffen?
In jeder Hinsicht beeindruckend. Also das ist einer von den Leuten, die, was übrigens für viele ältere Köche gilt, die ja in Deutschland Kochgeschichte geschrieben haben. Das ist genauso wie Johann Lafer, Vincent Klink, auch Harald Wohlfahrt. Das sind ja die Köche aus der ersten Generation, die nach Eckhard Witzigmann, also dem berühmtesten von allen, der als erster in Deutschland 3 Sterne im Lokal hatte, das ist quasi die Generation, die bei ihm gelernt hat und auf ihn gefolgt ist. Und einer, und ein ganz spezieller davon, muss man wieder sagen, ist Alfons Schubeck, geboren in Traunstein in Bayern.
Alfons Schubeck hat ja im Prinzip alle Spielfelder eines Gastronoms bespielt, ne? Also er hat mehrere Restaurants gehabt, er hat noch welche, er hat einen Stern, hat eigene Produkte, die er verkauft, hat regelmäßige Sendungen im bayerischen Fernsehen, ist also auch noch zusätzlich Fernsehkoch. Er schreibt Bücher und irgendwas habe ich wahrscheinlich vergessen.
Ja, Bayern München, weil Sie gerade schon Spielfelder sagen. Er ist seit Jahrzehnten auch der Koch von Bayern München. Und wenn Sie so wollen, was Sie gerade beschrieben haben, er ist 70 Jahre alt geworden. Es ist zum Teil auch eine schillernde Geschichte, sein Weg von Waging bis nach München.
Waging war seine erste Station, wo er überhaupt ans Kochen herangeführt wurde, wo sein Lebensweg im Prinzip genau diese Straße genommen hat, muss man sagen, wo er dann da abgebogen ist. Und heute gibt es ein regelrechtes Schubeck-Imperium. Was würden Sie sagen, sind seine Markenzeichen bei all dem Staub, den er aufwirbelt?
Ich würde sagen, erstmal, er ist seine eigene Marke. Er ist sein eigener Werbeträger. Alles das, was er macht, wäre ohne die Gestalt, ohne ihn auch mit seinem, sagen wir mal, grantligen bayerischen Auftritt, aber darf man nicht vergessen, auch mit diesem bayerischen Charme. Er ist ein sehr einnehmender Mensch, er hat Charisma. Also es macht auch jetzt mal ganz normal, es macht großes Vergnügen, ihm gegenüber zu sitzen und ihm zuzuhören. Und ich mag auch bayerischen Dialekt und den hat er sich auch in München, der hat keinen Münchner Dialekt, er rutscht dann immer noch in den richtig tief bayerischen Dialekt rein. Und er ist insgesamt, er ist ein begnadeter Geschichtenerzähler. Er hat Wirkung, er weiß um seine Wirkung. Und hinter allem ist er, und das ist vielleicht das, was mich am meisten fasziniert, er ist ein absolut leidenschaftlicher, aber auch großartiger Koch.
Also, wenn Sie jetzt diese Sendung hören, dann müssen Sie sich darauf gefasst machen, dass Sie sehr viel bayerischen Dialekt hören werden. Darauf müssen Sie sich ein bisschen einlassen. Sie werden eine Art Porträt hören von einem Urgestein der Genusswelt in Deutschland. Vorgestellt hier in WDR 5, Alles in Butter. Helmut Grote hat ihn zum Gespräch getroffen. WDR 5, Alles in Butter. Es muss schon sehr viel innerer Antrieb sein und sehr viel Selbstbewusstsein dabei, um so eine Karriere hinzulegen wie der Sternekoch Alfons Schubeck. 70 Jahre alt ist er geworden, ist einer der berühmtesten Bayern, den die Republik wahrscheinlich kennt. Und 70 Jahre sind viel Zeit, um sehr Großes zu erreichen, aber auch um einige Niederlagen zu verarbeiten. Und über beides wollen wir heute hier sprechen in WDR 5, Alles in Butter. Ist so eine Art Porträtsendung heute zu Alfons Schubeck. Helmut Grote ist Genussjournalist und Sie haben diesen umtriebigen Mann ja in München kennengelernt. Was für ein Bild hatten Sie im Kopf, als Sie da reingegangen sind?
Ich hatte dieses Bild, was er physisch darstellt, dieser große, stämmige, kräftige und auch bodenständige Mann. Auch derjenige, der, wenn Sie dem mal ins Gesicht gucken, mit den ganz wachen Augen, der immer am Beobachten ist, der sein Umfeld sehr genau wahrnimmt. Einer, der für das, was er in seinem Leben weggearbeitet, erstaunlich lebendig und jungenhaft ist übertrieben, aber ziemlich jung wirkt dafür, dass er 70 ist und dass der sich einiges zusammengearbeitet hat, kann man sich vorstellen. Und ich habe weniger den Unternehmer gesehen. Also das, wo viel drauf rumgeritten wird, auch wie der sich vermarktet und was er alles vermarktet und wo
das
er überall
auftaucht.
Das
werden wir auch noch besprechen heute.
Das hat mich eigentlich weniger interessiert, journalistisch gesehen schon, aber persönlich hat mich am meisten interessiert, ist er wirklich so, wie er im Fernsehen rüberkommt.
Ja, also ich bin leidenschaftlicher Koch, leidenschaftlicher Gastronom. Und ich mache eigentlich alles leidenschaftlich und ich kenne keinen Stress, ich kenne nur die Lösung. Und was heute nicht geht, das mache ich morgen. Und ich versuche diszipliniert eben und leidenschaftlich zu sein. Und wenn ich mal merke, ich habe keinen Bock mehr, dann würde ich sagen, dann streiche ich die Segel. Aber momentan, jetzt bin ich 70, habe ich vor, dass ich ab 90 halbtags arbeite.
Also Pause kennt er nicht, mit 90 auf die Halbtagsschiene zu gehen, finde ich gut.
Pause kennt er nicht und wenn Sie so wollen, aber das ist auch was, er ist nicht hektisch. Der ist, wenn Sie den, ich habe ihn ja den ganzen Nachmittag begleitet, also vor dem Interview, nach dem Interview, habe geguckt, was er so macht, abends in sein Theater, in das Zelt noch rausgefahren mit. Er ist konzentriert, aber er entspannt zwischendurch auch. Und wenn Sie dann mit dem reden, der führt 5 Telefongespräche und in dem Augenblick, wo wir das Interview machen, ist er innerhalb von 2 Minuten genau bei Ihnen und auch sehr konzentriert. Also der wirkt nicht unter Druck, obwohl er ständig in Bewegung ist. Sein Lieblingsausdruck ist Gas geben oder Vollgas. Und was er auch ist, und das gefällt mir an ihm persönlich eben auch, der ist sehr eindeutig. Da kann man sich aussuchen, wie man damit klarkommt. Und er ist natürlich mit Leib und Seele Bayer und was für einer.
Ich mag Bayern, so wie es die Landschaft ist. Ich mag es herzlich. Ich mag, dass wir uns freuen, wenn jemand kommt, dass wir gute Gastgeber sind und dass wir auch, also mir passiert es ja jeden Tag, wenn ich da draußen über das Platzl habe, da kommt einer mit dem Koffer, sag ich, entschuldigen, so, das ist einer der Schubeck. Und dann denke ich mir, ja, und weiter, sag ich, was brauchst du jetzt? Und dann sag ich, ja, aber dann reden Sie mit mir. Sag ich, was sind sonst mal, sie weglaufen oder was? Ich meine, spinnen denn die? Es ist doch ganz normal, ob jetzt Hubert und Meier heißt, wir sind doch alle froh, wenn wir miteinander gut auskommen. Und auch der, den ich für 3 Minuten am Platzl was erkläre, vielleicht kauft ihr mir mal einen Kaffee ab, vielleicht kauft mir der Gewürzdose ab, oder wenn nicht, dann sagt in Norddeutschland, du, Herr Wolfgang Schubeck, das war nett, das ist kein so ein Ausschlag, wie du gesagt hast.
Sehen Sie mal, da ist das Ganze, die ganze Ambivalenz dieses Menschen, dieses Bayern, dieses Fernsehkochs, dieses Geschäftsmannes, ist alles mit drin. Der denkt eigentlich immer alles mit. Und deswegen, wir werden das Wort Arschloch hier auch noch öfter hören. Und viele oder einige halten ihn auch dafür. Ich glaube auch, dass er in seinem Leben durchaus Menschen Gelegenheit gegeben hat, dass sie ihn berechtigt dafür halten. Aber gut, es ist, er ist so, wie er ist. Und das wissen wir auch nicht. Also da kann man nicht reingucken. Die Aura von ihm ist eben, bleibt nach wie vor bodenständig. Und wenn Sie ihn sehen am Platzl, um das kurz zu erklären, Platzl ist der kleine Platz neben dem Hofbräuhaus, worum alle Geschäfte und alle Restaurants von Schubeck angesiedelt sind. Und wenn Sie ihn, wenn man mal, also mit der Gastlichkeit, was er da beschrieben hat, das spüren Sie überall und das merken Sie ihm auch an. Also wenn der da rüber geht, das ist wie Zirkus, da kommen die Leute.
Wenn er über den Platz geht.
Und alle freuen sich, ihn zu sehen und alle wollen Selfies mit ihm machen. Und es ist wirklich so, die kriegen auch alle eins. So, ich habe gesehen beim 15., da wird er langsam dann so ungeduldig, weil er ja auch wirklich was zu tun hat. Aber der bleibt immer freundlich, der ist und ist sehr zugewandt. Und das hat auch damit zu tun, wo er herkommt.
Also, und das ist ja eigentlich eine eher kleinere Familie, eine bescheidene Familie.
Ja, sehr, sehr, also man sagt ja immer so komisch einfache Verhältnisse, das ist es eben auch. Und geboren 1949 in Traunstein und das ist in der Nähe von Waging, das ist ungefähr 10 Kilometer weg. Und wenn man es jetzt mal ganz kurz nur zusammenfassen will, vieles weiß man von ihm ja auch gar nicht. Er ist nicht als mit dem Namen Schubeck geboren, sondern mit dem Namen Karg, also Alphonse Karg, hat einen Bruder. Und die Eltern waren diese Art von Nachkriegseltern, die Sicherheit haben wollten, den Krieg vergessen wollten, sich ihr Häuschen zusammengespart und gebaut haben. Das heißt aber, es blieb auch kein Geld übrig dafür, dass er eine höhere Bildung hätte haben können. Wo er, glaube ich, das ist einer von dem, was man sicher sagen kann, dass das sein Antrieb gewesen ist, nur in Anführungsstrichen Volksschule und dass er mehr drauf hatte und das wohl auch dazu geführt hat, euch zeige ich es nochmal allen, das hängt damit auch zusammen. Und ursprünglich wollte er oder sollte er gar nicht Koch werden, sondern ganz was anderes.
Ich sollte Family-Techniker werden. Dann habe ich das so gemacht, also ich wollte das überhaupt nicht werden, nicht im Ansatz. Und dann habe ich bei der Aufnahmeprüfung habe ich alle Drähte so verbogen, dass ich durchfallen musste. Gell? Und dann bin ich durchgefallen, da war ich ganz happy, ich war so glücklich, gell, dass ich da durchgefallen bin. Und ich dachte, endlich muss ich den Scheißberuf, endlich muss ich das nicht machen. Ich hatte einfach geistig kein Talent. Ich wusste schon, dass ich das nicht kann. So, und dann hat sich einer am Fuß gebrochen und dann bin ich nachgerutscht. So, da habe ich gedacht, oh Gott, das Mann. Dann habe ich das gemacht und am ersten Tag habe ich schon gemerkt, ich habe kein Talent. Aber für mich war klar, wenn du was anfängst, ziehst du das durch. Dann habe ich das durchgezogen und erst nachher, wie diese Lehre vorbei war, da habe ich mir gedacht, was könntest du jetzt machen? Wo liegt denn dein Talent? Also wir hatten ja niemanden, der gesagt hat, Mensch, da bist du gut oder das könntest du gut. Da war ja niemand da, der uns geformt hat, wie man heute sagt, schau mal, wie ist denn der, macht der das, kann er technisch mehr oder ist er mehr Dienstleister und so. Und dann bin ich auf die Hotelfachschule gegangen. Und dann habe ich mich für die Schwierigere entschieden, für den Koch.
Und das war halb Zufall, halb nicht. Also Traunstein von Waging ist ungefähr 10, 15 Kilometer entfernt. Und Waging war zu der Zeit im ländlichen, regionalen Bayern so eine Art, heute mal würde man sagen, Hotspot, da war was los. Und das hatte damit zu tun.
Kulinarisch.
Überhaupt nicht kulinarisch, sondern da gab es einen Campingplatz.
Das war der nächstgrößere Ort. Und im Verhältnis zu einem anderen Ort steppte da der Bär.
Genau so. Okay. Da war ein Campingplatz, da war auch mal am Wochenende Remi Demi und er hat zu der Zeit nebenher in einer Band gespielt, auch gesungen und das auch organisiert. Und dann sind die nach Waging zum ersten Mal, wo richtig ein paar hundert Leute waren. Und da hat er den Bürgermeister und den Besitzer des Campings und dem größten Gasthaus da getroffen. Und der hieß Schubeck. Da sind die ins Gespräch gekommen und da hat er gesagt, ja, machen wir Fernmeldetechniker, machen wir alles nichts. Und da hat er ihn quasi darauf hingewiesen, du könntest doch Koch werden. Und der hat ihn dann auch adoptiert. Das ist ein bisschen eine skurrile Geschichte. Da erzählt er auch nicht näher drüber. Also seine Eltern lebten. Es war das Einfachste, wie er später den Laden übernehmen konnte. Da hängen ja viel rechtliche Sachen dran. Mehr weiß man nicht. Dadurch heißt er halt Alfons Schubeck und nicht mal Alfons Karg, wie er vorher gehießen hat. Und da ging es dann kulinarisch los, aber er war natürlich viel ambitionierter. Der wollte nicht einfach nur Campingküche machen, sondern der wollte schon, wie er sagt, Gas geben und hat dann auch mehrere Fortbildungsdinger gemacht. Der war in Genf, der war in Paris, der war in London und zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, drehte sich alles der Superstar, der in der Deutschland der erste mit 3 Sternen, Österreicher allerdings, kein Deutscher, Eckhard Witzigmann in München hatte 3 Sterne in der Aubergine und das war der Dreh- und Angelpunkt und wie er zu dem gekommen ist, sagt auch viel darüber, was der Schubeck losmacht, wenn er irgendwas erreichen will.
Ich habe den Witzigmann zum Beispiel 35 Mal gefragt, ob er mich nehmen würde. Der hat 600 Bewerbungen gehabt und nur 10 Köche in der Küche. Also war das sehr schwierig. Dann habe ich gesagt, ich arbeite umsonst. Dann hat er gesagt, das machen die anderen auch. Also es ging darum, wie komme ich da rein? Also nicht, aber ich habe mir gedacht, wenn ich ihn immer wieder frage, immer wieder, ich möchte dahin, ich muss dort arbeiten, weil das war der Dreh- und Angelpunkt in der Gastronomie vor 35 Jahren, wo man gesagt hat, so, da, wenn du gewesen bist, dann hast du es kapiert, das ist die neue Art der Küche. Und ob ich jetzt ein regionales Produkt nehme oder ein überregionales, wie er genommen hat, französische Produkte. Und dann habe ich mir gedacht, so, das könnte ich jetzt in Waging auch probieren. Und der Witzigmann hat gesagt, mach das gleiche regional. Der hat zu mir damals schon gesagt, das, was ich mit französischen Produkten mache, das regional. Nimm die Kochtechnik und mach es regional. Und das habe ich dann gemacht.
Also er war auf jeden Fall jemand, der was erreichen wollte und der auch die Fantasie besaß, das zu übertragen, was er da gesehen hat, auf sein eigenes Leben und auf das, was es einfach vor Ort noch nicht gab.
Ja, und das handwerkliche Geschick auch und die Leidenschaft und auch den Drang dazu, nicht eben am unteren Ende zu spielen, sondern ganz so weit wie möglich nach oben. Und was man da auch sagen muss, und jetzt kommen wir mal, das wird leider, finde ich, oft übersehen bei so einer Figur, wie Schubeck eben ist. Der Schubeck ist der erste deutsche Koch, der für regionale Küche einen Stern gekriegt hat. Das heißt, er hat ausschließlich regionale Produkte benutzt und die Art, wie er sie zubereitet hat, das hat so Aufsehen erregt, dass die ja wirklich aus München, 80 Kilometer, dahin gepilgert sind, aus Salzburg auch. Also das war das, wo man dann hinging. Und da hat er dann auch richtig Aufwind gekriegt.
Und dann gab es nur noch ganz oben den Stern.
Und den wollte er auch unbedingt haben.
Und das Allerhöchste war, wie ich den ersten Stern gekriegt habe. Also der Louis de Finesse hätte es nicht besser machen können. Also im Nachhinein muss ich sagen, jeden Sonntag kam immer ein Bus mit 7 Leuten aus Salzburg. Dem hat es da gefallen und der hat ein paar Leute zusammengebracht. Damit er sagt, hoffentlich sperrt er nicht zu. Und dann kommen wir am Sonntag zum Essen mit 7 Mann. Der kommt wieder mit 7 Mann und der Busfahrer, der hat immer sein Essen gekriegt. Der ist dann auch. Und da kommt der mit seinen 7 Mann und ging da rein, sitzt sich da hin und sagt, er hat gerne die Speisekarte. Der Busfahrer. Nein, man denkt, naja, gut, so wurscht zu der, haben wir die Speisekarte gekriegt. Ja, normal haben wir für den Busfahrer schon was hergekriegt gehabt. Und dann hat er gesagt, nein, das, er möchte jetzt hier das und das und das und das. Dann haben wir gedacht, was ist denn das für ein Vogel, da komm ich doch. Dann hab ich ihm ganz was anderes gemacht. Gell? Und dann sagt der Busfahrer, hallo, das habe ich nicht bestellt. Ich habe ganz normal bestellt, das will ich auch haben. Dann bin ich dann ausgegangen, gell? Und habe gesagt, jetzt passen Sie mir auf. Gell? Also da kommt der jede Woche kommt der da mit seinen Leuten. Also ich sage, so einen Vogel wie dich habe ich noch nicht gesehen. Was putzt denn überhaupt ab, wer du bist? Ja? Sag ich, wir machen dir da was Vernünftiges zum Essen, was die kriegen, das gleiche Menü und du bestellst ganz was anderes. Dann hat er gesagt, ich glaube, Sie verwechseln mich. Ich bin nicht der Busfahrer, für den Sie mich halten. Ich bin Tester von Michelin. Dann haben wir gedacht, so, das war's jetzt. Die Karriere ist zu Ende mit Michelin-Stern. Und dann war das so nett mit dem Mann. Ich habe ihm das erklärt, weil der Busfahrer war dann im Bus draußen gesessen. Dann habe ich gedacht, ja, Kruzifix, der ist ja im Bus draußen. Und dann war das so nett und dann haben wir 6 Monate später einen Stern gehabt.
Diese Geschichte finde ich etwas erstaunlich, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich sie sehr sympathisch finde. Warum kriegt der arme Busfahrer nicht das, was er bestellt?
Oh nein, da müssen Sie aufpassen. Der Busfahrer, das kriegt man normalerweise nirgendwo, sollte dasselbe bekommen wie die ganze Gesellschaft, die aus Salzburg gefahren war. Das heißt, der kriegt viel mehr. Normalerweise kriegen sie als Busfahrer gar nichts, außer sie kriegen das Essen, was das Team auch zum Mittagessen in der Küche hat oder so. Das heißt, das ist schon sehr großzügig gewesen, was er gemacht hat. Und mein, bei der Art, klar, wenn man, das ist Schubeck. Ich könnte mich kaputt lachen, ehrlich gesagt, wenn er wieder da rauskommt. Und das ist auch das Bayerische, was wir hier manchmal nicht richtig verstehen. Dass dieses Granteln, was da drin ist, dass er sagt, was bist du denn für ein Vogel? Das ist nicht so mies gemeint. Das ist die Art, wie sowas ausdrücken. Und Bayern können damit auch umgehen. Ich übrigens auch. Ich muss da lachen. Und Sie haben ja auch gesehen, wie er es erzählt hat, der hat ja auch relativ cool reagiert drauf. Kurz und gut, er hat den Stern gekriegt. Ich finde, es sagt, dieser O-Ton und alle folgenden auch, die sagen mehr über Schubeck selbst aus, als man wirklich dann beschreiben kann, wenn man ihn hört. Und ihn hat es auch dann davongetragen. Der war dann auch Koch des Jahres im Gomio, so Ende der 80er. Und dann hat er es ein bisschen übertrieben. Dann ist er eben so geschäftlich in die Randbereiche gekommen.
Es gab Vorstrafen.
Es gab Vorstrafen wegen Steuerhinterziehung. Hat dafür auch bezahlt und gebüßt. Und es gibt eine zweite, das muss ich Ihnen erzählen, die ist so schön, die war ein bisschen später. Da hat er einen richtigen Bock geschossen. Da hat er 25.000 Gläser original bayerischen Leberkäse und bayerische Landleberwurst hat er in Bottrop. Meiner Geburtsstadt Bottrop hat er die fertigen lassen, was natürlich weder rechtlich noch sonst wie überhaupt geht, hat dafür aber nur ein Bußgeld von ungefähr 2.500 Mark damals bezahlt, weil er angeblich dann richtig pleite war. Und lassen Sie mich noch einen Satz sagen, ich kriege das Grinsen trotzdem nicht aus dem Gesicht. Bei mir ist es so, er hat die Vorstrafen gehabt, er hat dafür gebüßt, er hat dafür bezahlt und das war bestimmt auch nicht alles nett, was er da gemacht hat, aber ich sehe das ein bisschen so wie die Posträuber. Ich finde den zu gut, als dass ich ihm wirklich böse sein könnte. Ich könnte aber verstehen, wenn andere das sind.
Alfons Schubeck, der Posträuber. Eine echte Type zumindest, das kann man wohl sagen. Helmut Gothe hat ihn getroffen. Und was für eine Type das ist, das wollen wir herausfinden heute zum 70. Geburtstag von Alfons Schubeck. Alles in Butter hier, das WDR5 Genussmagazin. Als Botschafter der gehobenen bayerischen Küche wird Alfons Schubeck gerne tituliert, aber das greift eigentlich zu kurz. Er scheint nämlich einfach überall seine Finger im Spiel zu haben, wenn es um Genuss geht. Bis dahin, dass der heute 70-Jährige der Leibkoch des FC Bayern München ist. Er spielt aber nicht nur dort in der ersten Liga, er lässt auch einen Hauch der ersten Liga zu jedermann nach Hause kommen mit seinen eigenen Produkten. So wird er es wahrscheinlich gerne beschrieben haben. In Alles in Butter gibt es zum 70. von Starkoch Alfons Schubeck ein Porträt von diesem omnipräsenten Mann. Helmut Gothe hat zur Feier des Tages aber keinen Champagner mitgebracht, sondern ein Gläschen Ingwerwasser.
Ja.
Wieso?
weil wir jetzt mal ausnahmsweise über Gesundheit reden. Also nicht, weil ich das gerne würde und so wie wir beide wirken, sind wir ja beide auch gesund. Aber es gibt einen Wechsel, also als Schubeck von Waging Anfang des Jahrtausends, also um die 2000, als er dann nach München ging, hat er geglaubt, okay, da müssen wir jetzt mal auch mal was anderes machen, seinen Geschäftsdrang. Und wenn man mal Gelegenheit hat, mit Alfons Schubeck eine Zeit lang zusammen zu sein, kommt man an einer Sache auch nicht vorbei. Und das ist aus meiner Sicht leider nicht Champagner, sondern es ist Ingwer. Und deswegen stoßen wir jetzt auf Herrn Schubecks 70. Prost. Mit Ingwerwasser an.
Glückwunsch.
Ja.
Mhm. Es ist Ingwerwasser.
Das ist Ingwerwasser. Und für Alfons Schubeck ist Ingwer in allen Darreichungsformen die Gesundheitsdroge schlechthin.
Jeden Tag. Ich tue den Ingwer in Kaffee rein. Ich trinke jeden Tag mindestens 2 Liter Ingwerwasser. Ich im Theater draußen kriege so einen speziellen, nochmal schärferen Ingwertee, weil der Ingwer entgiftet, er reinigt und deswegen habe ich als Koch, ich bin jetzt 70 Jahre alt, noch nie eine Gelenkentzündung gehabt. Weil die alten Griechen vor 2500 Jahren haben den Soldaten schon Ingwer gegeben bei Gelenkentzündung. Da ging es los, da ging die ganze Suppe los, weil der Ingwer war ja nicht so bekannt, aus dem Asiatischen raus. Es waren ja andere Gewürze bekannt, wie der Rosmarin oder der Thymian, die halt bei uns gewachsen sind in diesem mediterranen Raum. Aber dieses Kardamom, dieser Kaugummi des Altertums oder der Rosmarin, das sind so Dinge. Ja, Rosmarin hat man schon gekannt, aber jetzt der Galgant oder Kurkuma, Ingwer, Nelke, Muskat, das kannte man ja alles nicht.
Ingwer in den Kaffee.
Ja, irgendwo in den Kaffee. Und man sitzt ja bei so einem wie Alfons Schubeck immer da und denkt man, erzählt er dir das jetzt, weil er es vermarkten und verkaufen will oder Werbung machen will? Oder glaubt er auch wirklich selber dran?
Was glauben Sie?
Ich würde beim Ingwer zu 99% die Hand ins Feuer legen, da glaubt er selber dran. Und zwar, das sehen Sie auch. Weil während des Gesprächs trank er Kaffee und er hat Ingwer auch in der konzentrierten Form als Ingwertropfen und tropfte sich wirklich, ich würde mal sagen, um die 10 Tropfen konzentrierte Ingwer.
Der Mann ist 70 Saft. Geworden, topfit, vielleicht ist was dran.
Da kommt man nicht gegen an. Aber da er nun auch ein großartiger Koch ist, das heißt einer, der mit Würzen oder Abschmecken gut umgeht, habe ich ihn irgendwann fassungslos gefragt, ja sagen Sie mal, wie geht denn das geschmacklich zusammen?
Das ist eben die Kunst, das so zu bringen, dass das sich einschmiegt, dass es nicht vordergründig ist, dass man den Ingwer, der Ingwer ist ja ein Gewürz, den musst du sehen wie ein Orchester. Der Ingwer macht sich nicht wichtig. Der Ingwer ist kein Liedergewürz. Der Ingwer ist im süßen Bereich genauso zu Hause, als er im salzigen Bereich zu Hause ist. Der Knoblauch ist ein Gewürz, der möchte sagen, jetzt bin ich da, ich bin hier der Tenor, sage ich mal. Ja. Der Kümmel ist genauso, der ist ja so frech. Der stellt sich davon hin und trellert sich dann runter. Die Nelke, nicht zum Aushalten, gell, obwohl es das höchste Antioxidant ist, das es überhaupt gibt. Dann Sternanis, der ja lange nicht bekannt war, bis zum 15. Jahrhundert kannte man den ja gar nicht. Fenchel ist auch ein Gewürz, das man immer mit Gesundheit. Aber wenn du Fenchel mit Orange machst, dann wird der viel weicher, dann wird der viel geschmeidiger. Das ist wie ein also wir sagen in Bayern, ein kasiger, ein weißer Körper, der sich auf einmal langsam bräunt und dann eine andere Ausstrahlung hat als Mensch. Und genauso muss man manchen Gewürzen helfen mit einem zweiten Gewürz, damit die Persönlichkeit anders wird. Das geht doch Menschen auch so, wenn du sagst, gehst du jetzt mit mir auf das Festl, weil ich will alleine nicht hingehen. Aber wenn ich dich dabei habe, dann geht es mir gut. Und das ist so das Vertrauen, dieses Anlehnen. Brauchen Gewürze genauso. Ich rede mit den Gewürzen genauso, wie ich mit dem Menschen über den Vogel, als wenn ich mit einem Menschen rede, bei den Mischungen.
Also das heißt, fragt einfach, kleines Gewürz, welches möchtest du denn bei dir haben?
Sehen Sie mal, und das ist leider was über seinen öffentlichen Auftritt sehr zurückkommt, dass Alfons Schubeck auch ein sehr sinnlicher Mensch ist. Und dass man dann, sobald er anfängt, über das Kochen zu reden, der hat ich finde auch, der hat eine richtig schöne Meise, aber ich kenne das von mir auch. Was hat er ja selbst gerade gesagt auch? Ich kenne das von mir auch, dass wenn man ein Verständnis für Gewürze oder für Zutaten, für die Wirkungsweise entwickelt, dass man irgendwann auch so drauf kommt. Und der ist natürlich auch ein begnadeter Erzähler dazu. Aber jetzt Sie, damit Sie jetzt mal aufhören, so skeptisch zu gucken, jetzt probieren Sie erstmal diesen Spinat und ich erzähle Ihnen gleich, warum das so sein soll.
Okay.
Und er ist nach München gekommen. Also das eine war die Gesundheitsgeschichten. Und das alles basiert auf dem Gewürzladen. Und an dem Gewürzladen 3 Stockwerke kommt man nicht vorbei, wenn man am Platzl ist. Und wir reden jetzt noch nicht von kaufen. Wir reden einfach mal, das ist wie, ich finde, das ist ein touristisches Highlight, auf 3 Stockwerken eine Hymne an Gewürze
3
zu sehen.
3 Stockwerke nur Hymne.
Und
Gewürze.
Und dieser Laden ist seine manifestierte Begeisterung.
Es ist ja so, ich war damals der Hero in der regionalen Küche vor 35 Jahren, Schubeck hat einen Stern, da sind sie alle hingefahren, hingepilgert fast. Und dann irgendwann wird es ja weniger. Das ist ja nicht so, dass man sagt, ja, das haben wir jetzt schon gehabt, da waren wir schon, gibt es nichts was Neues. Und als ich nach München kam, habe ich mir gedacht, ich möchte jetzt einen Gewürzladen machen. Dann bin ich geflogen nach London, nach Paris, nach Madrid, überall. Und ich habe nirgends einen gescheiten Gewürzladen gefunden. Dann hat einer zu mir gesagt, du musst in die Central Station nach New York, da findest du einen ganz tollen Gewürzladen. Ich fahre da hin, fliege hin, sieg so 5 zusammengenagelte Biertisch, auf Bayerisch gesagt. Dann sage ich, und das ist ja Gewürzladen. Dann leck mich doch am Arsch. Dann bin ich mit der gleichen Maschine wieder warmgeflogen, Stocksauerware, und dann war da vorne, da, wo jetzt unser Büro ist. Und dann habe ich gedacht, so, dann mache ich jetzt meinen Gewürzladen. Und die Mischungen habe ich alle selber gemacht. Das konnte ich in Waging schon mal Gewürze mischen. Das war meine Leidenschaft. Ja. Und dann habe ich die ersten 20, 30 Mischungen gehabt. Dann habe ich den Laden da gemacht. Und dann habe ich am ersten Tag habe ich umgesetzt. 1 Dose Curry war mein Umsatz. Habe ich gefragt, und wie war es heute? 1 Dose Curry haben wir gefragt. Dann habe ich gesagt, Alex, wie machst du das? Geht ja schon gut los mit dem Gewürzladen. Also wie mache ich das jetzt bekannt und so?
Und hat er dann irgendwann mehr Curry verkauft?
Na klar, das mit dem Bekanntwerden geht natürlich über die Fernsehpräsenz, über die Werbung in München selber auch. Und das ist ja so ähnlich. Und essen Sie bitte jetzt nicht alles
sagen,
auf.
Ich wollte gerade sagen, kleine Frage in Klammern, darf ich den ganzen Spinat aufessen, weil es wirklich sehr lecker ist.
Wir kommen gleich zu dem
Spinat.
An diesem Spinat
nach ist nach einem Gläschen Ingwertee.
Nichts anderes Wasser. Dran als syrisches Spinat. Gewürz von Alfons Schubeck.
Nein, es gibt doch kein Spinatgewürz.
Und Sie wissen ja, dass ich der größte Skeptiker bin, was Gewürzmischungen überhaupt angeht.
Ja, vor allen Dingen,
angeht.
Wenn es Spinatgewürz.
So, und jetzt warten Sie kurz. Ich komme gleich wieder zu Ihnen. Es ist ja bekannt und auch einer der größten Kritikpunkte, dass alle Gewürze, die Alfons Schubeck in seinem Laden vertreibt, ursprünglich von der Firma Fuchs sind. Ich glaube, zweitgrößter Gewürzhändler der Welt. Und es sind genau auch die Gewürze, die auch unter anderen Markennamen in jedem normalen Supermarkt und Discounter stehen. Also aus Qualitätssicht eher weniger gut. Und da geht er auch offen mit um. Es ist der Unterschied, wenn man reingeht in den Gewürzladen, was wirklich offensichtlich ist, es gibt einen ganz anderen qualitativen Umgang damit, also wie es präsentiert wird. Und es ist auch eine andere Qualitätsstufe. Es sind nicht dieselben Gewürze. Also dieselbe, es gibt ja auch in jedem Laden Unterschied vom selben Gewürz unterschiedliche Qualitätsstufen. Und es ist ja so, wenn wir in so einen Laden reingehen, dann geben wir bitte schön, egal ob es Schubeck oder, ist oder nicht, geben wir bitte nicht unseren normalen Menschenverstand an der Theke ab oder am Eingang ab und kaufen da alles das, was sonst auch zu haben ist, zum doppelten Preis oder wie auch immer. Sondern man guckt mal und es ist, die Gewürzmischung sind für mich das, was das ausmacht. Die macht ja alle selber. Dass er richtige Ahnung davon hat, wissen wir. Und dann kommen auch über seine Reisen in die Länder. Der Mann hat ein enzyklopädisches Wissen über Gewürze, über Gewürzmischung, weil er auch selbst vor Ort gewesen ist und seine eigene Begeisterung eben da auch dran hängt. Und dann kommen so Sachen wie dieses syrische Spinatgewürz, was da dran ist, dabei raus. Und Zutaten sind Koriander, Kreuzkümmel, Knoblauch, Ingwer, wie immer, und milde Chiliflocken. Und wenn Sie sich das mal überlegen, wie schön das zusammenpasst und was daraus wird, und es ist kein aufdringliches Gewürz. Und was man auch mal sagen muss, ist im Verhältnis, es gibt kein Salz in den Gewürzmischungen, es gibt keine Geschmacksverstärker drin. Das sind wirklich reine Gewürze. Und wie gesagt, es bleibt nichts anderes übrig, als trotzdem zu gucken, was braucht man oder braucht man nicht. Es ist aber nicht einfach. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie im dritten Stock angekommen sind, dann, wenn Sie da nicht reif geschossen sind, also quasi aus Lust schon einen Kaufreflex haben, da müssen Sie schon fast aus Stein sein. Und das hat natürlich auch damit zu tun, wie Alfons Schubeck alles anlegt und auch diesen Laden.
Also für mich ist ja wichtig, dass man, wenn man was macht, dass ich nicht einfach ein paar Dosen in die Regale reinstelle und das war's dann. Entweder ich habe Respekt vor diesen Dingen, wo sie herkommen, und dementsprechend, dann bin ich ein sehr barocker Mensch. Ich würde am liebsten jeden Tag irgendein Schloss besuchen oder irgendein Ding anschauen, weil ich bin halt da so, mir gefallen Dinge, die zeitlos sind und die Menschen gemacht haben mit einem außergewöhnlichen Talent. Und das finde ich oft auch in Kirchen so schön, da sitzt du da und denkst, das ist ja unfassbar. Entweder war der so gläubig oder so unfassbar talentiert, aber das, was der gemacht hat, das fasziniert mich. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss meine Läden sie mir ein bisschen Spleen, mit meinem barocken Spleen, ein bisschen würdig einrichten und auch diese Gewürzwelt präsentieren, dort, wo sie herkommt. Die kommt ja nicht aus Giersing und nicht aus Schwabing, sondern die kommt ja aus Indien, Indonesien und aus China und wo auch immer die Gewürze herkommen. Und deswegen, wenn man in den zweiten Stock raufgeht, dann findet man, das ist, also ich habe die Teile, habe ich mir schnitzen lassen in Indien. Und hier habe ich es dann ein bisschen platt vergoldet, allerdings mit Schlagmetall, nicht mit echtem Gold. Und weil da habe ich so Leute, ich habe zwei so Kirchenmalermeister, die machen nur Schlösser und Kirchen. Und die konnte ich gewinnen und die, wenn die mal loslegen, dann gingen sie ins Detail, da wirst du verrückt, aber ich traue mich gar nicht sagen, weil ich das dann nicht mehr wollen. Ja. Und so ist es eigentlich gewachsen. Dann. Und wie man sieht, ich habe so einen Lüster-Splin. Bei mir siehst du überall Lüster. Im Orlando ist Lüster, im Eiserland ist Lüster und dann im Gebirgsland ist Lüster. Ich habe so einen Splin als Barock, als Barock, als Barock, als Barock. Das ist halt Bayern so. Und ja, und ich mag es immer überall schön haben. Ich mag, dass mein Auge, wenn ich da hinschaue, dann denke ich mir, da kann ich jetzt den ganzen Tag hinschauen. Gemütlich mag ich es, ja. Ich mag es nicht spinnert, ich mag es auch nicht aggressiv. Ich will die Leute nicht verrückt machen. Ich möchte ihnen in der stressigen Zeit das Gefühl geben, kommst du mal runter, wie auch immer du runterkommst, jetzt unterhältst du dich mit deinem Nachbarn und ich versuche dich ein bisschen zu verwöhnen dabei. Und nicht so spinnert, nicht. Deswegen habe ich ja dieses Fine Dining, dieser Name ist mir halt da zu schnell eingefallen, jetzt in Alfons umgetauft, weil da kann ich die Gemütlichkeit besser spielen. Ich kann so, wie der Alfons ist, möchte ja die Dinge mehr vom Grill ein bisschen machen, diesen Geschmack aus dem Fleisch rauszukitzeln, aus dem Geflügel, aus dem Fisch. Und ganz eine saubere, klare Küche zu machen. Kein Filifanz, kein Schickimicki und so. Und ich glaube, dass der Weg, nicht ich glaube, sondern ich bin mir überzeugt, zum innerlichen Seelenfrieden, zur Gemütlichkeit, wenn man ein, zwei Stunden beim Essen ist. Man muss keine fünf Gänge mehr essen, die Zeit ist vorbei. Aber dass man sich runterspielt und sagt, das hat uns jetzt richtig gefallen, das war richtig nett. Wir sind vom Service nicht belästigt worden, der hat uns nicht totgeschüttet mit Wein, weil er einen Umsatz machen möchte, sondern er war aufmerksam, er war da. Und wir hatten das Gefühl, die Leute sind hier happy, uns als Gast zu haben. Das wäre meine Philosophie.
Ja, und die kann man tatsächlich auch neben all diesem umtriebigen Geschäftsmann Hans Dampf in allen Gassen, wo kann man noch was machen, wo kann man was drehen und sonst wie. Und da, die sind ja unterschiedliche Preisklassen, also quasi kann man sagen, für jeden Geldbeutel, vom Kaffee über Aperitif, über nur ein Bier trinken, bis hin zu den Südtiroler Stuben, da können Sie bayerische Gastlichkeit erleben. Und im Alfons dann auch noch, da geht es aber dann mit den Preisen
das ist der
natürlich richtig ab. Aber es ist, und das gefällt mir auch sehr gut, in Zeiten, wo dauernd übrigens Schäumchen und wo da alles rum, so Schickimicki-Dings, da sind richtige Teller, da wird richtig auf klassisch französischer Kochtradition gekocht, aber auch nach wie vor mit regionalen Gerichten und die Ausrichtung Italien und Südtirol, das ist in München sowieso immanent, weil die nah genug dran liegen. Also da, wenn man die andere Seite von dem, was Schubeck auch ist, erleben will, auch dieses Gemütliche und ja in dem Sinne auch runterkommen und wirklich gut zu essen, das kann man in jeder Kategorie am Platzl, wo er mit seinen Restaurants ist, auch erleben.
Oder man kann das sogar zu Hause nachvollziehen, denn er ist auch ein fleißiger Autor. Er hat viele Kochbücher geschrieben und ist auch im Fernsehen zu sehen und gibt gerne sein Wissen sehr selbstbewusst weiter. Alfons Schubeck, der Sternekoch, ist 70 geworden. Und was ihn ausmacht, das erzählen wir heute hier in WDR 5, alles in Butter. Wer an das kulinarische München denkt, der kommt am Sterne- und Star-Koch Alfons Schubeck nicht vorbei. Aber auch sonst nicht. Er ist ja ein sehr erfolgreicher, umtriebiger Unternehmer und sehr medienerfahren. Also er tritt regelmäßig im bayerischen Fernsehen auf. Er schreibt Bücher übers Kochen, Essen und Genießen. Und Helmut Gothe hat zwei Bücher heute ausgesucht. Er ist ja 70 Jahre alt geworden, Alfons Schubeck. Und Sie haben zwei Bücher ausgesucht, von denen Sie mir vorher schon mal gesagt haben, schauen Sie. Und eigentlich gibt es sie auch gar nicht mehr zu kaufen. Ja. Vielen Dank für diesen Tipp.
Ja, ist aber noch besser, der Tipp, weil man muss es einschränken. Es gab sie, als ich in der vergangenen Woche am Platzl war, in den Läden von Herrn Schubeck nicht zu kaufen. Das eine ist die Meine bayerische Küche, Alfons Schubeck. Das ist quasi das Standardwerk zur bayerischen Küche schlechthin. Wird aber wiederkommen, also ist neu aufgelegt, wird aber wiederkommen und ist ein außergewöhnlich schönes und tolles Kochbuch mit sehr guten Rezepten und da wieder, was für ein guter Koch er ist. Und das Zweite, da kommen wir gleich noch etwas ausführlicher zu, ist ist meine Reise in die Welt der Gewürze. Mhm. Und da ist die gute Botschaft, sage ich schon mal vorneweg, dass es das im Internet problemlos für 9,99 Euro zu kaufen gibt.
Es ist ein dicker Wälzer.
Und schön schwer, auch mit schönen Bildern, da kommen wir aber nochmal zu. Und was ich wollte jetzt mal einfach auch mal hingehen und sagen, wir nehmen jetzt Alfons Schubert mal pragmatisch und gucken mal, was haben wir eigentlich von so einem. Und ich habe das am Beispiel der Frikadelle aufgezogen, wie wir bei uns hier sagen, weil eigentlich sind wir ja in Nordrhein-Westfalen die Frikadellenweltmeister. In Bayern heißen die Fleischpflanzerl und hier sind zwei Fleischpflanzerl-Arten.
Oh, sie sind aber sehr schön geraten, ne? Hermut Gothe.
Und das eine ist es. Ist
kann
nach, ist
kann
nach,
man von hübsch reden, wenn man über Frikadellen
schon,
spricht?
Ich habe sehr auch, hübsch. Ich habe auch schon
rund, in, schön,
um der Ehre Alfons Schubeck zu gereichen, habe ich auch mich besonders angestrengt, was das Formen
ja,
angeht.
Ja, das sieht man.
Das andere ist, sind Fleischpflanzerl.
Aus dem Bilderbuch.
Die einen sind nach dem Rezept, das im Buch drin steht. Das heißt, ganz kurz zusammengefasst, ein Fleischpflanzerl ist nicht wie bei uns Schwein-Rind, sondern Schwein- und Kalbfleisch gehacktes drin gemischt. Und hier sehen Sie mal den fast schon zarten Angang. Ja, die sind ja sonst eher gröber, was Schweinshaxe angeht, aber beim Fleischpflanzerl, da werden Sie plötzlich und auch Herr Schubeck sensibel. Es ist Eier drin, es ist scharfer Senf drin, Zwiebel natürlich, aber die Zwiebel ist schon vorher angedünstet, was ein Ruhrgebietler niemals machen würde mit der Zwiebel, die in die Frikadelle kommt. Und jetzt kommt, es ist auch ein bisschen Muskatnuss drin, es ist abgeriebene Schale von Zitrone drin, etwas Majoran.
Aber das ist doch keine Frikadelle mehr.
Das ist ein Fleischpflanzer.
Das ist wirklich ein Fleischpflanzer.
Alfons Schubeck. Und jetzt können Sie sagen, wie Sie die
super
finden.
So. Super, ich brauche auch keinen Senf dazu.
Und jetzt gehen Sie, also Sie sind also in den Gewürzladen von Alfons Schubeck gegangen und haben es dann spätestens in der dritten Etage nicht mehr ausgehalten, nicht doch was zu kaufen, ob Sie wollten oder nicht. Und
Sie haben ernsthaft gesagt, einen Fleischpflanzerl gewürzt?
Genau so, das ist eine der Mischungen. Und ich habe ja, wie gesagt, die Mischungen sind das, wo ich finde, man das Augenmerk drauf legen sollte.
Zwiebel, Knoblauch, Ingwer, Koriander, Kümmel, Pfeffer, Majoran, Paprika, Kurkuma.
Siehst du, dann habe ich an Sie gedacht, Frau Schnell.
Ja.
Dann habe ich gedacht, du tust jetzt mal so, als ob du Frau Schnell in der Küche wärst. Also mal ein bisschen heute, ein bisschen nicht so viel Zeit, mach mal schnell und so. Und egal, was der Gute erzählt, alles selber würzen. Der
ich schicke Ihnen mal meine beiden kleinen Kinder vorbei und dann sehen Sie mal, wie
gerne
Sie dann schön ganz entspannt und mit voller Geduld kochen.
Aber dann gucken Sie mal, was die für Ansprüche hinterher in die Küche haben, wenn die wiederkommen. So, also ich war Frau Chanel und hatte dann doch gekauft und das Fleischpflanzerl-Gewürz von Schumeck. Und jetzt haben Sie dasselbe Fleischpflanzerl von eben, aber ohne die Gewürze, die im Originalrezept stehen, sondern ich habe gedacht, ich mache es jetzt wirklich so, mit wie ich mir vorstelle. Ja. Ich lasse alles raus, jetzt kommt nur noch die Mischung rein. So, und jetzt probieren Sie mal. Nur Salz habe ich selber zugefügt und jetzt, das ist also das, was dabei rauskommt, wenn man seine Gewürzmischungen benutzt. Und Sie dürfen jetzt sagen, wie der Unterschied ist. Und Sie dürfen auch sagen, welches Ihnen besser gefallen würde.
Ich finde beide toll. Ich finde, das mit den Gewürzen hat nochmal so eine andere eigene Eleganz. Hat nochmal so einen eigenen Kniff.
Ja, da lässt man sich natürlich zwangsläufig auf Schubeck ein.
Zwangsläufig finde ich das gut, wenn man sich da einlässt, weil dann ist man schon mal auf der sicheren Seite, dass es schmeckt, sagen wir mal so. Und das ist ja immer die Sache der Dosage. Man kann überwürzen, dann schmeckt es nicht mehr. Oder man kann würzen, dass man sagt, ich möchte aber, dass das Fleisch noch schmeckt. Aber irgendwas hat das, das schmeckt mir. Dann hat man richtig gewürzt.
Ich finde die Gewürze zwar gut, aber ich glaube, das, was Sie zuerst gezaubert haben, ohne diese Mischung, sondern nach Rezept mit echten Gemüse drin, finde ich noch ein bisschen erdiger irgendwie. Ich kann das gar nicht anders beschreiben.
Ich finde die nach dem Originalrezept, wo ja auch Gewürze drin sind, aber selbst dosiert, die ist eleganter.
Ja.
Ich muss aber gestehen, und ich bin ja eigentlich ein Gegner von gekauften Gewürzmischungen, ich war sehr beeindruckt davon, wie die Frikadelle schmeckt, die mit der Gewürzmischung gemacht ist. Ich hatte gedacht, das wäre platter, ehrlich gesagt. Ich hatte gedacht, das wäre vordergründiger.
Das stimmt.
Und in Wirklichkeit ist es...
Es ist ein schöner Kompromiss, kann man sagen.
Ja, es ist, damit kann man leben. Und vor allen Dingen, sie überdeckt nicht den Fleischgeschmack. Das ist mir eigentlich ganz wichtig. Also die nur mal so als Beispiel, wie man sehen kann, so oder so. Aber es ist, man merkt, dass da jemand eine Gewürzmischung zusammengestellt hat, der wusste, was er tat. Also der eine Ahnung auch davon hat.
Ich mag übrigens meinen Anblick hier. Ich habe in jeder Hand eine dicke Frikadelle.
Sie sehen gut aus.
Vielen Dank.
Und jetzt kommen wir zu dem, und das war für mich eigentlich die größte Überraschung und deswegen wollte ich es auch präsentieren. Ich habe dieses Gewürzbuch dann gesehen und es ist, darin sieht man, wie viel Ahnung.
Sie haben noch was mitgebracht. Was ist das denn? Ein Traubenkuchen?
Ein Traubenkuchen, ja.
Und zugegebenerweise ist jetzt meine Überraschung gespielt. Ich habe diesen Kuchen schon die ganze Zeit gesehen. Es sind Träubchen.
Ich habe den die ganze Zeit vor Ihnen verteidigt.
Ja, ich weiß.
Und da hat es mich wirklich, da habe ich da drauf geguckt, habe ich gedacht, wow.
Darf ich erstmal, jetzt probieren?
Erstmal kann man in dem Buch schon sehr schön merken, wo der ganze Hintergrund ist. Es sind tolle Geschichten drin. Es ist ein Buch, das wirklich für bis zum Ende des eigenen Kochlebens halten würde. Und es sind so schön ungewöhnliche Rezepte drin, wie dieser Traubenkuchen. Und zwar ist das ein Couscous-Kuchen. Und das hatte ich vorher noch nie gehört. Der Teig darunter, also was drunter liegt, ist aus Couscous und Mandeln. Da ist kein Mehl drin. Und natürlich, wir sind ja hier bei Schubeck, ist es mit einem Gewürz abgeschmeckt. Das ist arabisches Kaffeegewürz. Und diese Mischung fand ich so interessant zusammen, dass ich gedacht habe, das probiere ich mir aus, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, was dabei rauskommt. Und Sie können jetzt gerne mal probieren. Mhm. Obendrauf Trauben, halbiert.
Haben Sie die Mischung quasi selber nachgemischt oder haben Sie auch jetzt diese fertige Mischung gekauft?
Ich habe natürlich. Mhm. Weil wir ja überprüfen müssen, was passiert, wenn man Schubeck'sche Gewürzmischung ausprobiert. Was passiert dann? Habe ich natürlich die Originalmischung mitgenommen. Kardamom, Zimt, Nelken, Piment, Muskatnuss, Vanille. Und
ich muss zugeben, es schmeckt wirklich sensationell lecker.
Und auch da wieder.
Also für den Kardamom merkt man ganz doll, ja. Aber sehr angepasst.
Nicht aufdringlich. Und wieder ist es hier, was mich bei dem Fleischpanzerl, da würde ich es trotzdem anders machen, was mich daran fasziniert ist, wie die sich einpassen. Ja. Und das ist kein Zufall.
Ich habe meine Gewürzreisen begonnen in Marokko, dann habe ich Tunesien gemacht, dann habe ich das alte Ägypten gemacht, das alte Rom, das alte Griechenland. Bin dann nach Beirut, von Beirut bin ich nach Damaskus, von Damaskus bin ich nach Jerusalem und Tel Aviv natürlich, klar. Dann bin ich nach Istanbul, von Istanbul bin ich nach Delhi, von Delhi nach Bangkok, von Bangkok nach Vietnam und dann war ich noch in Shanghai, ein paar Mal schon. Also das mache ich immer so zack, zack, zack. Und das genieße ich, das ist für mich wie Urlaub. Und ich schlüpfe sofort in die Rolle eines Inders und bin begeistert, welche Tradition die haben. Warum essen die, da habe ich so einen Sikh gekannt, gell, mit dem habe ich mal gekocht, und gleich so einen Turban aufgehabt, so ein Ding da. Durfte ich mit ihm da rumscheißen in der Küche ein bisschen. Und dann haben die mit den Händen gegessen, habe ich es auch probiert. Dann habe ich gesagt, sie fixen meine Hände schon aus, wenn ich einen Dreck erklangt hätte. Und der hat ganz saubere Finger, aber das ist halt alles Übung, Respekt. Der hat gesagt, ist nie zu heiß. Die Zunge, das ist wichtig. Also das ist diese Lehre, diese Naturlehre, wenn man die in Ästhetik umbaut und dann das Gefühl hat, Mensch, Meier, der macht doch das Essen richtig Spaß, das ist jetzt Zeit. Dann redst, dann schaust jemand an. Und ich finde immer ganz wichtig, wenn man isst, dass man die Leute anschaut. Wenn ich mit jemandem spreche, schaue ich ihn an. Und wenn jetzt ich mit dir so rede, dann schaue ich so und dann rede ich so und rede ich so und dann muss ich denken, was ist das für ein Arschloch? Das ist doch ein charakterlicher Volldepp. Das ist der Respekt von einem Menschen, dass ich ihn anschaue, dass ich ihn begrüße und mit ihm ein paar nette Worte wechsle. Ob ich dann mit ihm auskomme oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich brauche mir nicht vorwerfen lassen, ich war nicht anständig und höflich zu ihm.
70 Jahre alt ist er. Hat er denn noch Projekte? Es ist eine rhetorische Frage.
Ich glaube, der wird nicht nachgeben. Am Anfang hat er ja gesagt, mit 90 geht er auf halbtags. Und wenn man ihn so vor sich sieht, der ist quick, lebendig, Ingwer hin oder her. Der wirkt sehr gesund, sehr dynamisch. Und trotzdem habe ich ihn noch gefragt, ob er irgendwelche Probleme mit der 70 hat.
Gar keine. Also mir wäre es am liebsten, sie wird es gar nicht geben. Also mir wäre es am liebsten über 71, weil da redet kein Mensch drüber. Aber dieses 70 oder 60 oder 50, das ist so ein Einschnitt bei Menschen. Für mich war es überhaupt kein Einschnitt. Ich bin dem lieben Gott dankbar. Ich bin ja gläubig, ich bin nicht bigottisch und bin nicht fanatisch, aber ich finde, ein Mensch ohne Glauben ist nichts wert. Also wenn ich halt, ich kann einen Glauben haben, wenn ich will. Wenn jetzt einer sagt, er glaubt den lieben Gott nicht, das ist ja in Ordnung, ja. Ich habe meinen auch nicht getroffen, so ist das. Aber ohne Glaube, der Glaube macht dich stark und im Glauben sind wir stark. Da kennen wir wirklich was heraus. Ich glaube es, glaubst du, dass die gewinnen oder nicht? Ja, ich glaube nichts. Ja, was will ich mit so einem Deppen dann reden? Und wenn er sagt, nein, ich glaube, die gewinnen halt nicht. Und dann glaubt, dass sie gewinnen. Dann habe ich ein Gespräch mit einer Spannung, wenn es eine nette Spannung ist. Aber immer dieses lapidare, ja, keine Verantwortung übernehmen. Nein, also das mache ich nicht. Und danach reden sie gescheit. Ja? Danach haben sie große Klappe. Ich mag Leute, die was bewegen, die was leisten, die kantig sind. Und die aber auch ihre Persönlichkeit anderweitig zeigen. Dass man sagt, das ist eigentlich ganz ein netter Kerl. Wenn er ein harter Verhandler ist, das macht ja nichts.
Alfons Schubeck ist 70 Jahre alt geworden und heute in Alles in Butter haben wir ihn nochmal vorgestellt, vielleicht mit ein paar Facetten, die man sonst so von ihm nicht zu sehen bekommt, hier in WDR 5 Alles in Butter.
Und persönlich war es schon auch für mich ein Erlebnis, mit dem mal einen Nachmittag zu tun zu haben.
Auf wdr5.de, da gibt es unsere Sendung nochmal zum Nachhören und unser Podcast direkt unter A, wie Alles in Butter. Elif Schennel ist mein Name.
Helmut Gothe.
Viel Spaß.
WDR 5.